Eminenz.
Ja. Genauso. Ich bin Paul Stephan und das ist Christo Zwi. Wir sind beide vom Irrelevanzcluster für vergleichende Exzellenz. Und wir wollen heute Abend einen Vortrag zum Thema Marxismus und Existenzialismus halten. Also vorneweg nur kurz, also wir zeichnen den auch auf. Ich hoffe, da hat keiner was dagegen, das wird dann auch eventuell veröffentlicht. Und und der Aufbau, also zuerst werde ich etwas zu Jean-Paul Sartres Verhältnis zum Marxismus sagen und dann wird Christoph auf die Kritik von Lukács und den Situationisten an Sartre darlegen.
Wir wollen vielleicht eine Pausenregelung schon mal festlegen. Fragen nach dem ersten Beitrag und dann würde ich anfangen und dann einen Break machen. Okay. Mhm. Also haben wir es beim anderen Vortrag zum Thema auch schon gemacht, sodass das nicht so ein Marathon ist.
Ja, okay.
Das ist dann erst der zweite Teil.
Okay. Ja, gut. Also, das Thema dieses Vortrages ist, wie der Ankündigung zu entnehmen, eine Vorstellung einiger Grundgedanken der Philosophie Sartres in ihrer Beziehung zum Marxismus. Es geht dabei um keine bloß philosophische Fingerübung, sondern reale Probleme. Sartre, der sich durchaus selbst als Marxist, wenn auch nicht im orthodoxen Sinn, betrachtete und seine marxistischen Kritiker teilen meines Erachtens die von Hegel, Feuerbach und Marx überlieferte Einsicht, dass jede authentische Philosophie in keinem dualistischen Verhältnis zur Alltagserfahrung, zu den Lebensproblemen ihrer Zeit steht, sondern die begriffliche Reflexion derselben zu leisten hat. Ich werde dabei in meiner Darlegung insbesondere von der mittleren Schaffensperiode Sartres, also die Zeit während und die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 50er Jahre ausgehen, da ich hier Sartres spätere verstärkte Hinwendung zum Marxismus bereits angelegt sehe. Der näheren Beziehung zwischen mittlerer und späterer Schaffensphase wird sich der Vortrag von Fabian Schmidt am 6. Mai, also auch im Rahmen der Veranstaltungsreihe Existenzialism Revisited widmen. Der Schlüsselbegriff ist hierbei der Begriff der Situation. Das lateinische Situs bezeichnet die Lage, in die man gestellt ist. Abseits von dieser ursprünglich geografischen Bedeutung meint dieser Begriff, also Situation, die Umstände, denen eine handelnde Person unterliegt. Hierbei ist es philosophisch entscheidend, das subjektive Element des Situationsbegriffs herauszustellen. Schon Hegel bestimmt in den Vorlesungen über die Ästhetik die Situation als, Zitat, Mittelstufe zwischen dem allgemeinen, in sich unbewegten Weltzustande und der in sich zur Aktion und Reaktion aufgeschlossenen konkreten Handlung. Das heißt, ich habe das jetzt auch heute zu mitlesen, für sich genommen sind solche allgemeinen Umstände ohne Interesse und erhalten ihre Bedeutung erst in ihrem Verhältnis zum Menschen, durch dessen Selbstbewusstsein der Inhalt jener geistigen Mächte zur Erscheinung bestätigt werden soll. Die äußeren Verhältnisse sind deshalb wesentlich in ihrem Verhältnis aufzufassen, indem sie Wichtigkeit nur durch das erlangen, was sie für den Geist sind. Durch die Weise nämlich, in der sie von den Individuen ergriffen werden und damit die Veranlassung geben, das innere geistige Bedürfnis, die Zwecke, Gesinnungen, das bestimmte Wesen überhaupt individueller Gestaltungen zur Existenz zu bringen. Als diese nähere Veranlassung bilden die bestimmten Umstände und Zustände die Situation, welche die speziellere Voraussetzung für das eigentliche sich äußern und betätigen, alles dessen ausmacht, was in dem allgemeinen Weltzustande zunächst noch unentwickelt verborgen liegt. Diese Dialektik von handelndem Subjekt, Situation und objektiver Lage folgt Sartres Situationsbegriff. Analog zum heideggerschen Terminus des In-der-Welt-Seins definiert er die menschliche Freiheit als Freiheit in Situation. Was heißt das und was bringt uns das? Es gibt wenig schillerndere Begriffe als den der Freiheit. Was Sartre damit zunächst nicht im Sinn hat, ist ein irgendwie zu definierender Wert der Freiheit. Eher geht es darum zu fragen, was überhaupt die Bedingung dafür ist, dass der Mensch sich Werte wie den der Freiheit setzen kann. Durch die Setzung eines Wertes verändert sich die gesamte Gestalt der Welt. Sie organisiert sich plötzlich im Lichte des Wertes mangelhafte und wertvolle Elemente. Beides ist jedoch ein Ereignis, ein Akt der Wertsetzung, die keineswegs reflektiert geschehen muss. Genauso wie mir ein Wert die Gestalt der Welt enthüllt, kann mir die Gestalt der Welt, wie ich sie wahrnehme, etwas über meine vorreflexiv in sie hineingelegten Werte enthüllen. Die für die Freiheitsdiskussion entscheidende Frage wäre nun, ob die Setzung des Wertes als Glied einer Kausalkette, also Ergebnis eines strikt determinierten Naturprozesses, beschrieben werden kann. Jedenfalls gibt es keine Beziehung zwischen Wert und Beschaffenheit der Welt. Wenn ich für einen Moment meine Bewertungen einklammere und zumindest versuche, die Dinge sozusagen rein, also indifferent zu betrachten, erkenne ich, dass meine Bewertungen zumindest nicht von der Beschaffenheit der Dinge verursacht werden können. Dass ich zugleich dazu in der Lage bin, meine eigenen Bewertungen einzuklammern, sie also selbst zum Objekt meiner Wahrnehmung zu machen, zeigt, dass ich ihnen durchaus nicht ausgeliefert bin. Ich bin es, der den Dingen ihren Wert gibt, und schon allein die Tatsache, dass ich dies erkennen kann, beweist, dass ich in einem sehr basalen Sinne frei bin. Diese empirische, rein deskriptive Freiheit ist die Voraussetzung für jedweden gehaltvolleren, normativ aufgeladeneren Freiheitsbegriff. Könnte ich nicht frei werten, wäre es sinnlos, darüber nachzudenken, ob ich lieber die Freiheit oder die Unfreiheit als Wert wählen soll. Was für den Wert gezeigt wurde, gilt nach Sartre für alle genuin menschlichen Verhaltensweisen. Dies wird dadurch deutlich, wenn man bedenkt, dass letztendlich in allen menschlichen Handlungen, selbst den primitivsten und spontansten, irgendwelche Wertungen involviert sind. Wir werden uns ihnen meist nur nicht bewusst, weil uns die Bewertungen als Eigenschaften der Dinge selbst erscheinen. Wir verlieren uns natürlich im Unendlichen, wenn wir vor jeder Bewertung auf diese reflektieren würden. Das wäre nicht nur unpraktisch, sondern auch unangenehm, da es uns in die Lage versetzen würde, jede unserer Bewertungen ständig neu begründen zu müssen, in dem Bewusstsein, das keine Faktizität und Sicherheit geben kann. Also das wäre so ungefähr das, was Sartre als die Angst bezeichnet. Wir kommen so in Versuchung zu schummeln und die ja nicht eben erst gemachte, sondern immer schon als dumpfes Bewusstsein vorhandene Einsicht zu leugnen. Damit bestätigen wir die unhintergehbare Freiheit aber nur, indem wir durch diese Überschreitung unseres eigenen Bewusstseinszustands bezeugen, dass dieser uns keinesfalls an sich zu irgendwelchen Verhaltensweisen führen kann. Diesen Zustand, die Werte wie dingliche Gegebenheiten in der Welt zu betrachten und damit zugleich sich selbst als Ding, da man ja seine eigene aktive Rolle als wertsetzendes Subjekt verleugnet, bezeichnet Sartre als Geist der Ernsthaftigkeit, einen zentralen Fall der allgemeinen Unaufrichtigkeit. Eine solche selbstfreie Flucht vor der Freiheit ist in seinen Worten unauthentisch. Ebenso unauthentisch wäre jedoch die Vorstellung, meine basale Freiheit entspringe etwa meinem Bewertungsvermögen, das ich nach reiflicher Überlegung auf eine an sich wertlose Welt ansetze. Dies hieße, den reflexiven, von der unmittelbaren Handlung losgelösten Zustand zu verabsolutieren. In Wahrheit bilden Bewertung, Handlung und Weltwahrnehmung eine Einheit, in der sich das Ich erst konstituiert. Die Freiheit existiert nicht vor und jenseits, sondern primär in meinem Engagement in der Welt. Und hier kommt endlich der Begriff der Situation ins Spiel.
Ja, also ich habe jetzt hier noch zwei Zitate aus, das timeless nichts.
Ich jetzt hier auch nochmal eher an die Wand projiziere. Also Sartre schreibt zum, das ist im Grunde seine Definition des Begriffs der Definition, der Situation. Die Kontingenz der Freiheit im Seinsplenum der Welt, insofern dieses Datum, das nur da ist, um die Freiheit nicht zu nötigen, sich dieser Freiheit nur enthüllt als schon erhellt durch den Zweck, den sie wählt, das nennen wir Situation. Und später heißt es, so ahnen wir langsam das Paradox der Freiheit. Es gibt Freiheit nur in Situation, und es gibt Situation nur durch Freiheit. Die menschliche Realität begegnet überall Widerständen und Hindernissen, die sie sich nicht geschaffen hat. Aber diese Widerstände und Hindernisse haben Sinn nur in der freien Wahl und durch die freie Wahl, die die menschliche Realität ist. Dieses Paradox besagt eben, wiederum analog zur Hegelschen Kritik der Kantschen Willkürfreiheit, dass die Freiheit ihren Inhalt nicht selbst setzt. Das, was die Freiheit, die wesentlich Nichtung ist, nichtet, ja, oder, also man kann auch sagen, negiert so ungefähr, das, auf was sie bezogen ist, bleibt in Bezug erhalten und bildet seine Substanz. Die Situation ist in Sartres Worten also weder strikt subjektiv noch strikt objektiv. Erst durch die freie Wahl des Subjekts erhält sie ihre Bedeutung, doch sie wird nicht durch die freie Wahl selbst gesetzt, sondern besitzt eine unhintergehbare Faktizität, die als Substanz der Wahl erhalten bleibt. Der Begriff der Situation meint also keine objektive Lage, die abseits jeder Subjektivität zu erkennen wäre und aus der sich das Verhalten des Subjekts deterministisch ableiten ließe. Sartre schreibt dazu, wer Situation sagt, sagt, durch das für sich, das in Situation ist, erfasste Position. Sartres Freiheitsbegriff zeichnet sich also dadurch aus, dass er die Determinationen, denen wir in unserem Verhalten ausgesetzt sind, voll zugesteht, ohne deshalb die Freiheit zu verleugnen. Oder in den Worten Simone de Beauvoirs, bezogen auf die weibliche Homosexualität, In Wirklichkeit ist die Homosexualität ebenso wenig eine freimütige Perversion wie ein schicksalhafter Fluch. Sie ist eine aus der Situation herausgewählte Handlung, Erhaltung. Eine Haltung also, die begründet und frei angenommen ist. Keiner der Faktoren, denen das Subjekt durch seine Wahl Rechnung trägt, physiologische Gegebenheiten, psychologische Geschichte, gesellschaftliche Umstände, ist determinierend, obwohl alle zu ihrer Erklärung beitragen. Diese Konzeption veranlasste Sartre, schonend das Sein und das Nichts, seine später prominent im Aufsatz Materialismus und Revolution ausgeführte Kritik am traditionellen Marxismus zu entwickeln, die er selbst als dritten Weg zwischen Idealismus und Materialismus bezeichnete. Hierbei muss jedoch betont werden, dass er selbst darin keinesfalls eine Abweichung von Marx sah. Seine Kritik galt klar dem Marxismus, dem Leninismus, wie er die stalinistische KP Frankreichs zu seinen Lebzeiten dominierte. Diese vertrat seines Erachtens einen sogenannten materialistischen Mythos, der der Revolution nicht förderlich, sondern im Gegenteil hinderlich sei. Der materialistische Revolutionär ist für Sartre der prototypische Vertreter des Geistes der Ernsthaftigkeit. Er versucht, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, um aus ihnen Anweisungen für sein Verhalten gewinnen zu können. Dem entspricht recht genau, was Engels zu meinen scheint, wenn er davon spricht, dass Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit sei. Sartre kritisiert diese Haltung, die er als die typische Haltung des Arbeiters zur Welt betrachtet, keineswegs einseitig, sondern sieht sie sogar als ausgezeichneten Weg für die Arbeiter in Auseinandersetzung mit der materialistisch gedeuteten Welt, ihre Freiheit zu entdecken. Sartre sieht seine Philosophie sogar als begriffliche Ausformulierung des spontanen Alltagsbewusstseins des revolutionären Arbeiters an. Also der, ja, egal. Für sie, wie für den Existenzialismus, ist Freiheit nichts Innerliches, also sie, also für die Arbeiter, ist Freiheit nichts Innerliches, Theoretisches, sondern verwirklicht und bewährt sich in der Praxis der Arbeit als stetige Auseinandersetzung mit der Natur. Ihr impliziter Antrieb, die Welt, mit der sie unzufrieden sind, wie einen Arbeitsgegenstand zu verändern, ist der vorreflexive Wille nicht mehr ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen, ein Ding im Produktionsprozess zu sein. Denn die Arbeiter werden im kapitalistischen Produktionsprozess nicht nur ihrer Freiheit als Freiheit in Situation bewusst, sondern real zu Dingen erniedrigt, zu Anhängseln des Prozesses. Für das Kapital sind sie nur ein Produktionsmittel wie die Maschine, keine Subjekte. Der Arbeiter gerät so in Gefahr, diese Verdinglichung an sich selbst nachzuvollziehen, sie zu verinnerlichen. Er entwickelt eine Ideologie, die die Geschichte und die handelnden Menschen wie die Glieder eines Naturprozesses betrachtet. Die Rolle der Menschen wird darauf reduziert, sich diesem Prozess zu beugen. Im Stalinismus wird dann die Partei zur alleinigen befugten Auslegerin der objektiven Tendenzen der Geschichte. Die Subjektivität der Individuen spielt keine Rolle mehr. Dies hat insbesondere revolutionstheoretische Relevanz. Der deterministische Marxismus objektiviert die Situation. Er geht davon aus, dass ab einem bestimmten Punkt die Situation für den Arbeiter unerträglich und dieser quasi automatisch zum Revolutionär werden würde. Doch eine Situation regt nie an sich zur Revolution oder zu irgendwelchen Handlungen an. Es bedarf neben einer Wertsetzung, in deren Licht die Lage erst als schlecht erscheint, insbesondere eines Möglichkeitsbewusstseins, das die Lage als unerträglich erscheinen lässt. Die Geschichte zeigt im Grunde recht eindeutig, dass Revolutionen und Aufstände immer einen Moment der Unbestimmtheit, ja fast der Absurdität enthalten. Sie lassen sich höchstens näherungsweise voraussehen oder gar dekretieren. Während die unterdrückten Klassen in manchen historischen Situationen bereit sind, größtes Unrecht zu ertragen, ohne ein revolutionäres Aufbegehren auch nur zu denken, sind die konkreten Anlässe für umfassende, radikale Revolten oft nichtigster Natur. Wir sehen es im Augenblick im arabischen Raum. Die dort beklagten Missstände gab es lang. Sie haben sich in den letzten Jahren nach allem, was bekannt ist, nicht wesentlich zugespitzt. Doch sobald die tunesische Bevölkerung ein bestimmtes Ereignis als Anlass nahm, nicht nur eine Reform, sondern einen kompletten Umsturz der bestehenden politischen Rahmenbedingungen zu fordern, nahmen die Menschen der umliegenden Staaten dies zum Anlass, es ihnen gleich zu tun. Was war das eigentlich für ein Ereignis? Ich musste es selbst erst nachlesen. Jedenfalls ist Tunesien eines der wirtschaftlich prosperierendsten und politisch stabilsten Länder Afrikas gewesen. Seit Jahrzehnten regierte der Diktator Zine Abidine Ben Ali, der jedoch keinesfalls ein besonders grausamer Diktator war, sondern verglichen mit Muammar Gaddafi oder dem iranischen Regime geradezu ein Kleinganove. Unmittelbarer Auslöser war nun die Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Muhammad Bouazizi aus Sidi Bouzid. Nun ist nicht einmal klar, aus welchen Motiven er sich tatsächlich selbst verbrannte, ob es überhaupt primär politische waren, er also durch die radikale Tat gegen das gegenwärtige Regime protestieren wollte oder ob es nicht bloß ein Unfall war. Erst die kontingente Wahl der unzufriedenen Bevölkerung gab ihr den eindeutigen Sinn eines genuin politischen Aktes. Davon unabhängig ist sie nicht in sich Auslöser irgendwelcher politischer Aktionen. Man hätte genauso gut Bouazizi für verrückt erklären können oder die Wut herunterschlucken. Mir noch, sie hätten sie einfach als Faktum hinnehmen können, gegenüber dem sie sich indifferent verhalten, dessen Bezug zu sich selbst sie als rein äußerlich betrachten. Doch man interpretierte, weil man es so wollte, die Tat als Symbol für die Unertragbarkeit des gegenwärtigen Zustands, der nur noch die Wahl zwischen Freiheit und Tod lässt. Ein Motiv, das sich wahrscheinlich durch alle großen Revolutionen hindurchzieht. Der Erhalt der bloßen, unbestimmten Faktizität des Lebens, die Selbsterhaltung wird zur Nichtigkeit gegenüber dem Wunsch, dieses Leben nach eigenem Gutdünken bestimmen zu können. Sie spüren, dass ein auf bloße Faktizität reduziertes Leben kein lebenswertes, kein menschliches Leben ist und wählen die Freiheit selbst nicht als Gegebenheit, sondern als Wert, als den höchsten Wert. Doch es blieb nicht bei Tunesien. Auch in den anderen arabischen Staaten tat sich den Unzufriedenen plötzlich ein konkreter Möglichkeitsraum auf, der ihnen die Situation, an der sie zweifellos schon zuvor litten, als unerträglich genug erschienen ließ, die Risiken eines radikalen, gewaltsamen Aufstands auf sich zu nehmen. Auch dies war nicht vorauszusehen und es scheint relativ willkürlich zu sein, in welchen Ländern dieser Entwurf in kollektivem Maßstab funktioniert und in welchen nicht. wenn man die Unterdrückten zu einem radikalen Engagement bewegen will, reicht es also nicht aus, ihnen bestimmte Fakten ihrer Situation zu nennen. Diese kennen sie bereits, sie nehmen sie gleichgültig, womöglich sogar zynisch hin oder haben andere ideologische Auswege, also wie eben den materialistischen Mythos selbst, gefunden, um mit ihnen umzugehen. Es hilft auch nichts, abstrakt an ihre Freiheit zu appellieren. Denn es ist ja in der Tat so, dass der Einzelne gegenüber seiner Situation zwar frei ist, dass er sie als Einzelner jedoch nicht verändern kann. Was er unmittelbar ändern kann, ist nur sein Bewusstsein von ihr, seinen Umgang mit ihr. Natürlich gibt es ein unaufrichtiges oder auch einfach nur irriges Verhältnis zur faktischen Seite der Situation, das behoben werden muss. Doch wichtiger ist es, ein Möglichkeitsbewusstsein, das an ein Bewusstsein der Ausweglosigkeit gekoppelt ist, zu schärfen. Eine Revolution tritt dann auf, wenn eine genügend große Anzahl von Menschen mit genügend großer materieller Stärke ihre Situation als ausweglos empfinden, ohne an ihr zu verzweifeln, da sie zugleich die begründete Erwartung haben, durch ihr konkretes Handeln eine bessere Situation verwirklichen zu können. Sie müssen sie im Rahmen eines definierten Wertes einer Utopie auf eine noch nicht seiende, aber als konkret möglich erfasste Situation hinüberschreiten. Ein Problem ist auch, wenn diese Überschreitung nur im Rahmen eines diffusen Unbehagens stattfindet, keines konkreten, reflexiv erfassten Entwurfes, der dem kollektiven Handeln der Menschen Sinn verleiht. Die revoltierenden Menschen erfassen ihre Situation als unerträglich, aber wissen nicht, warum sie das tun. Ihr Widerstand kann dann schnell, nachdem sie die ersten Erfolge erzielt haben, gebrochen, ihr implizit utopischer Entwurf auf reformistische Forderungen reduziert werden. Auch diese Bewegung gehört in die tragischen Annalen der Revolutionsversuche. Es bedarf zu einer theoretisch programmatischen Reflexion der eigenen Werte und Ziele, sonst werden sich immer die durchsetzen, die diese Werte und Ziele de facto gerade verraten. Daraus ergibt sich die konterrevolutionäre Rolle des Geistes der Ernsthaftigkeit, der den kreativen, verantwortungsvollen Impuls der Revolution dadurch, dass er die Werte und Ziele derselben als gegeben, nicht als gesetzt ansieht, gerade verleugnet. Während sich also der materialistische Mythos dadurch auszeichnet, dass er die Situation verabsolutiert und das Subjekt durchstreicht, gibt es auf der anderen Seite den bürgerlich-idealistischen Pol, der die Freiheit verabsolutiert und die Situation leugnet. Der Bürger zeichnet sich nach Sartre, wie etwa auch der Mann bei de Beauvoir, gerade dadurch aus, dass er sich nicht als Bürger, sondern wie der Arbeiter, dass er sich nicht als Bürger, wie der Arbeiter als Angehöriger einer Klasse, sondern als Mensch, beziehungsweise als Angehöriger einer Rasse, Kultur oder Nation betrachtet. Er steht für eine Ideologie der Freiheit und eine Ideologie der Verantwortung, die davon ausgehen, dass jeder Mensch für die Faktizität seiner Situation selbst verantwortlich sei. So hört man etwa oft erfolgreiche Bürger davon sprechen, dass der Kapitalismus gerade deshalb gut sei, weil er die Klugen, Intelligenten und Fleißigen fördere, die Dummen und Faulen bestrafe. Dies sagt natürlich weniger etwas über den Kapitalismus, als über das ideologische Selbstbild des so Sprechenden aus. Es sind die Selfmade Men aus privilegierten Verhältnissen, die sich damit brüsten, niemandem etwas zu verdanken, sich alles selbst erarbeitet zu haben. Das Bewusstsein ihrer Freiheit und Identität gründen sie nicht auf die Auseinandersetzung mit der Natur, sondern auf ihre soziale Anerkennung, für die der materielle Erfolg nur ein Symbol ist. Zwischenmenschliche Beziehungen bestimmen ihre Lebenswelt, deshalb neigen sie zum Idealismus. Sie haben das Ein-Jemand-Sein quasi mit der Muttermilch aufgesogen und verdanken auch ihren Erfolg primär nicht sich bewährender Leistung, sondern von Kindheit an antrainierten Social Skills und Charisma. Jüngstes Extrembeispiel dieser Lebensform ist sicherlich der Fall des Karl Theodor zu Guttenberg. Scheitern ihre Bemühungen, kriegen sie ihre Subjektivität nicht in gebührender Weise von ihren Mitmenschen bestätigt, flüchten sie sich konsequenterweise in die innerliche Freiheit der Ideen und des Denkens, in der sie sich als idealistische Schöpfer des Alls imaginieren. Oder sie flüchten die Freiheit ähnlich den ernsthaften Pseudo-Revolutionären und werden zu Faschisten, was jedoch auch nur eine andere Form des Idealismus ist. Authentizität als Gegenbegriff zu beiden Seiten des ideologischen Bewusstseins im Kapitalismus wäre eben die reflexive Bejahung der Freiheit als Freiheit in Situation, die von einer Ideologie der Freiheit, der Verantwortung und natürlich auch der Authentizität verstanden als identitäre Ursprünglichkeit scharf zu trennen ist. Dies ist wichtig zu betonen, da diese drei Begriffe in der heutigen Situation zu Recht Misstrauen erwecken. Der Existenzialismus lässt sich durchaus auch als prospektive Kritik an der Ideologie von Autonomie, wie sie gerade für den postmodernen, sogenannten flexiblen Kapitalismus konstitutiv ist, betrachten. Gerade die konkrete Praxis der Existenzialisten zeigt, wie ein authentisches Engagement für die Freiheit aussehen kann. Denn gerade Sartre affirmierte nicht nur, wie ihm zu Recht vorgeworfen wird, den Sowjetkommunismus, sondern war stets bereit, seine Position zu verändern, sobald sich Änderungen in der Situation ergaben und sich selbstbestimmt neu zu entwerfen. In seiner Philosophie und seinem literarischen Werk hat er den deterministischen, affirmativen Sowjetmarxismus immer aufs Heftigste kritisiert. Im Übrigen dauerte die stalinistische Periode Mitte der 50er, in der sich Sartre in der Tat der KP Frankreichs geradezu anbietete, gerade mal 4 Jahre. So plötzlich er sie aus strategischen Gründen begann, so schnell beendete er sie wieder nach der Niederschlagung des Budapester Aufstands 1956. Ich habe bei weitem nicht alle meines Erachtens für eine heutige emanzipatorische Theorie und Praxis relevanten Aspekte dargelegt. Wichtig ist für mich nur, am Ende noch einmal zu betonen, dass die Freiheit für den Existenzialismus kein Ideal, sondern ein Faktum der menschlichen Existenz ist. Ein Faktum freilich, das man gerade aufgrund dieser Freiheit bejahen oder verneinen kann. Eine konsequente Bejahung der Freiheit schließt jedoch zugleich ein, sie als Ideal zu setzen und einen Zustand zu erreichen, in dem jeder Mensch auch real frei sein kann. Der Existenzialismus wird so zur revolutionären Theorie, indem er aufzeigt, wie der Kapitalismus die Menschen unterdrückt und verdinglicht und sie dazu bewegt, sich selbst zu unterdrücken und zu verdinglichen, gerade indem er eine abstrakte Freiheit jenseits der Situation als Ideal propagiert. Doch gerade weil der Existenzialismus aufzeigt, dass es die Menschen in letzter Instanz immer selbst sind, die sich verdinglichen und unterdrücken, beharrt er auf die Veränderbarkeit der gegebenen unhaltbaren Situation. Okay, vielen Dank.